Hallo, mein Name ist Harald Schrapers und das ist der Brettspiel-Podcast. Drei Themen habe ich vorbereitet. Zeit für Brettspiele. Ein Buch schaut hinter die Kulissen. Die Crew. Für die Stich-, Kooperativ- oder Kennerspiel-Zielgruppe? Harry Potter, der Kampf gegen dunkle Künste und Bösewichte. Beginnen möchte ich mit Watergate. Impeachment als ernstes historisches Spielethema.
Good morning, everyone. This is the first in a series of public hearings the committee will be holding as part of the House's impeachment inquiry.
Impeachment in den USA, das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump, trifft auf weltweite Aufmerksamkeit. Passend dazu ist jetzt das Spiel Watergate erschienen. Da geht es um das Amtsenthebungsverfahren gegen Richard Nixon in den 70er Jahren, wobei das Impeachment-Verfahren damals gar nicht erst eröffnet wurde, weil Nixon vorab zurückgetreten war. Aber die Parallelen, die Bedrohung der Demokratie in den USA, die Parallelen, die sind sehr schön deutlich. Wer über Brettspiele schreibt oder redet, freut sich natürlich über ein Spiel wie Watergate, das ein ernsthaftes Thema hat. Ein Thema, wo es nicht nur um trockene Mechanismen geht oder über Lamas, Ritter, Zombies, Werwölfe geredet wird, sondern etwas, was eine kulturelle, eine historische oder gesellschaftliche Bedeutung hat. Und das ist bei Watergate ohne Zweifel vorhanden. Hinzu kommt, dass das Spiel allein vom Spielerischen her schon eine Menge zu bieten hat. Es ist ein asymmetrisches Zwei-Personen-Spiel, wo wir eine Art Tauziehen zwischen den beiden Seiten sehen. Auf der einen Seite steht die Seite der Redakteure, der Zeitungsredakteure, die gegen Nixon ermitteln. Auf der anderen Seite steht die Nixon-Administration, die alles versucht, den Erfolg dieser Recherchearbeit der Zeitungsleute zu verhindern. Besonders gelungen ist dabei die thematische Darstellung der Arbeit der Journalisten. Auf dem Spielbrett befindet sich die in der Zeitungsredaktion hängende Pinnwand, auf der sich mit Schnüren gespannt so eine Art Spinnennetz befindet, in deren Mittelpunkt ein Foto von Nixon ist. Und wir müssen jetzt versuchen, zumindest zwei Endpunkte mit Beweisketten im wahrsten Sinne des Wortes, zu schaffen. Und dann ist Nixon enttarnt und wir haben gewonnen, also die Zeitungsseite. Nixons Seite versucht hingegen, und das ist dann thematisch ein bisschen schwach, mindestens 5 Momentum-Marker zu gewinnen in der Spieldauer, also das Ganze sozusagen über die Zeit zu retten. Was ist ein Momentum? Natürlich, ich weiß, was das ist. Es ist so ein Wort aus der Phrasendreschmaschine von Politberatungsagenturen und Wahlkampfmanagern. Das Spiel ist kartengesteuert. Beide Seiten haben je 20 spezielle Karten für sich zur Verfügung. Während Nixon versucht, die Wege auf der Pinnwand zu versperren, die Wege nach außen, versuchen wiederum die Redakteure, die richtigen Beweise in richtigen Farben als Wege in diesem Netz aufzubauen, um am Ende eine Bildkarte, ein Fotoplättchen mit Informanten zu erreichen. Und Nixon versucht es umgekehrt. Er versucht, die Informanten umzudrehen, die Plättchen umzudrehen, um damit an dieser Stelle die Beweiskette unschädlich zu machen. Unterfüttert wird das Spiel mit historisch belegten Kartentexten und einem ausführlichen geschichtlichen Hintergrund, den es in der Spielanleitung zu lesen gibt. Einem geschichtlichen Hintergrund, Texten, die länger sind als der eigentliche Regeltext selbst. Und sehr detailliert wird dort zum Beispiel beschrieben, wer diese Informanten sind, was sie tatsächlich damals in den 70er Jahren getan haben. Und genau deswegen, und ich habe es jetzt auch in der aktuellen Spielbox so aufgeschrieben, ist dieses Spiel aus meiner Sicht grandios gescheitert. Weil auf der einen Seite der exakte geschichtliche Hintergrund und gleichzeitig ein Spiel, das das Ergebnis dieses Prozesses, dieses Watergate-Skandals, einfach ins Gegenteil verkehren kann. Wir wissen alle, dass die Seite der Guten, die Seite der Journalisten damals gewonnen hat, historisch gesehen. In diesem Spiel kann das Gegenteil passieren. Auf einmal gewinnt die Nixon-Seite. Matthias Hadl, Chefredakteur der Spielbox, widerspricht in seinem Editorial meinen Bedenken. Er schreibt, die Quellen, welche potenziell dafür sorgen, Nixon durch eine unwiderlegbare Beweiskette als Verbrecher im Präsidentenamt zu demaskieren, können sprudeln oder versiegen. Dass es hier um Menschen geht, die in der damaligen Situation die Möglichkeit hatten, bewusste Entscheidungen zu treffen, schließt nicht fürs Spiel jede fiktive Wendung aus. Was, wenn einer der entscheidenden Zeugen gegen Nixon durch Stau oder eine verpasste Bahn zu spät zum Treffpunkt gekommen wäre, fragt Matthias Hadl. Ich kann niemandem verbieten, diese Frage zu stellen, aber passt sie zu diesem Spiel, das vorgibt, historische Wirklichkeit nachzuerzählen und keine Satire zu sein, noch nicht mal augenzwinkernd die damaligen Vorgänge erläutert. Das verwendete Material wirkt dokumentarisch und ist den Fakten verpflichtet. Ginge es um die Titanic, verziehe ich das. Anderes Wetter, wechselnde Meeresströmung, hier kann Zufall oder Schicksal plausibel dargestellt werden, habe ich in der Spielbox geschrieben. Aber bei Watergate werden keine Eisberge hin und her geschoben, sondern reale Personen. Die 7 Informanten werden eben in diesem Spiel mal auf die eine und mal auf die andere Seite gestellt. Das ist anmaßend und in dieser generalisierten Darstellung sehr ärgerlich, denn hier geht es nicht um den Zufall eines Wetterumschwungs, auch nicht um verspätete oder verpasste Busse, sondern um Menschen, die bewusste Entscheidungen treffen. Jordan Sondland ist US-Botschafter bei der Europäischen Union. Er ist einer der wichtigsten Zeugen gegen Donald Trump im Impeachment-Verfahren. Die Süddeutsche Zeitung schreibt über seine Vernehmung. Zum Ende hin wurde Jordan Sondland nervös. Er zappelte auf seinem Stuhl herum. Kein Wunder, Sondland musste zum Flughafen. Seine Maschine nach Brüssel ging um 6:10 und vom Kapitol raus nach Dulles Airport sind es fast 50 Kilometer. Ja, und was ist passiert? Jordan Sondland blieb selbstverständlich bis zum Ende seiner Vernehmung sitzen. Wer also glaubt, der Stoff des Spiels Watergate sei wegen des gegen Trump angestoßenen Impeachment-Verfahrens super aktuell, sei gewarnt. Der Ausgang ist kein Spielergebnis, das von zufällig gezogenen Karten abhängt oder davon, wann ein Flugzeug losgeht oder wann der Bus verpasst wird, sondern die Akteure orientieren sich an einem mehr oder weniger ausgeprägten moralischen Gerüst und stehen für bestimmte Interessen. Watergate könnte nur dann als Spiel funktionieren, wenn es darauf verzichtet, den Anschein einer realistischen historischen Darstellung zu erwecken, deren Ausgang ungewiss ist. Hier wurde es versäumt, ein Mindestmaß an Abstraktion vorzunehmen. Dass Spiele mit ernsten und ernsthaften Themen durchaus funktionieren können, beweist das Spiel Le Poilu, das vor ungefähr 3 Jahren bei uns erschienen ist. Es zeichnet das Leid der Soldaten im Ersten Weltkrieg wider. Georgios Panagiotidi schreibt dazu in einem jüngst erschienenen Beitrag auf spielbar.com, das Design des Spiels ist unter anderem deshalb so effektiv, weil es wie ein besonders gelungener Horrorfilm funktioniert. Mit Hilfe von Andeutungen und unspezifischen Verweisen werden wir aufgefordert, uns den Rest selbst vorzustellen. Die Zeichnungen sind stimmungsvoll, die Regeln schlicht und elegant und wecken ein Gefühl der Hilflosigkeit und Einsamkeit. Le Poilu kann ein komplexes Thema umsetzen, weil es uns nicht zu belehren versucht. Es vertraut darauf, dass wir genug wissen und verstehen, um uns an die zahllosen menschlichen Tragödien zu erinnern, auf die es sich bezieht, notiert Georgios Panagiotidis.
Das Kennerspiel des Jahres 2019 heißt Flügelschlag.
Das war auf der Preisverleihung für das diesjährige Spiel des Jahres, die erstmals im Kultur- und Szene-Stadtteil Berlin-Friedrichshain stattfand. Der Fotograf Felix Gebhardt hat auf dieser Veranstaltung eine Reihe von Bildern gemacht, die in dem soeben erschienenen Buch Zeit für Brettspiele veröffentlicht sind. Jörn Morisse hat dazu zwei lange Interviews mit mir geführt, die in Form eines sehr langen Gesprächsprotokolls in diesem großformatigen Buch zu finden sind. Er hat mich unter anderem gefragt, was der Unterschied zwischen dem roten Preis, der an Just One in diesem Jahr gegangen ist, und dem anthrazitfarbenen Kennerspielpreis ist. Beim roten Hauptpreis geht es um die Freude am Spiel und die geringe Hemmschwelle des Zugangs für verschiedene Altersstufen. Das ist das, wofür die Auszeichnung und das Logo steht. Der Kennerspielpreis spricht die an, die bereits etwas Spielerfahrung haben und sich anspruchsvolleren Erlebnissen stellen möchten. Wir beobachten als Juryspiel des Jahres ein Brettspieljahr vom 1. April bis zum 31. März. Entscheidendes Kriterium ist, dass es einen deutschlandweiten Vertrieb für das Spiel gibt, einen Vertrieb, der dafür sorgt, dass auch der immer noch existierende Einzelhandel beliefert wird. Das ganze Jahr über wird in der Jury unablässig diskutiert und argumentiert. Jeder trägt im internen Forum seine Eindrücke zu den entsprechenden Spielen ein. Man tauscht sich darüber aus, wie einem insgesamt die Mechanismen gefallen haben oder was die Unterschiede, Gemeinsamkeiten zu anderen Spielen sind. Schwierig zu definieren, was ein Spiel zu einem herausragenden Spiel macht. Die Spieldauer muss angemessen zur Komplexität sein, zu dem, was man erlebt. Man sollte Lust haben, es immer wieder auf den Tisch zu bringen, weil man noch nicht alles kennengelernt hat oder es ständig neu erleben möchte. Bei mittelguten Spielen habe ich als Jurymitglied angesichts der riesigen Menge an Konkurrenztiteln keine Zeit mehr, sie öfter zu spielen. Zu denen, die sich als womöglich gut, richtig gut, also empfehlenswert in unserem Sinne herausstellen, kehrt man natürlich zurück. Da muss man untersuchen, ob es nach dem fünften Spiel noch etwas Neues zu entdecken gibt. Manche Spiele kann man nach dem dritten Mal schon abhaken, weil sich ein bestimmter Weg zum Ziel herauskristallisiert oder das Spiel wird so repetitiv, dass man nicht umhin kommt, die Schwächen irgendwann zu erkennen. Nehmen wir das Spiel Flügelschlag von Elizabeth Hargrave, das 2019 zum Kennerspiel des Jahres gewählt wurde. Es ist wunderschön gestaltet und thematisch ansprechend, aber ist es ein gutes Spiel? Ist es ein überragendes Spiel? In der New York Times gab es einen Artikel über Flügelschlag, was dazu führte, dass es in den USA sehr schnell vergriffen war. Als endlich die deutsche Ausgabe angekündigt wurde, war die erste Auflage von 5000 Stück ausverkauft, bevor sie überhaupt auf den Markt kam. Ein totaler Hype. Da kann man nun als Jury unterschiedlich reagieren. Braucht so ein Spiel, auf das sich alle einigen können, das sowieso viel Aufmerksamkeit bekommt, wirklich noch eine Empfehlung? Reicht es, wenn ich mich den Lobeshymnen anschließe? Darüber streiten wir auch und sind bei Flügelschlag zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen, dass es ganz besonders herausragend ist. Sicherlich hat jede Jurorin und jeder Juror andere Vorlieben. Ein Zombie-Spiel wird mich nie so begeistern können wie ein Spiel, in dem man Eisenbahnen baut. Trotzdem spiele ich jeden Titel unabhängig vom Thema. Ich blende dann aus, dass mich das Thema eigentlich nicht anspricht und konzentriere mich stärker auf den Spielmechanismus. Ich habe Spiele gerne, die ein richtiges Verhältnis von Zufall und Taktik haben und die Interaktion bieten. Aber dann hat man so ein Spiel wie Quacksalber von Quedlinburg auf dem Tisch, das nur wenig Interaktion bietet. Jeder zieht für sich alleine eine Zutat aus seinem eigenen Beutel, um sie in den eigenen Kessel auf das eigene Tableau zu legen. Dieses Spiel ist trotzdem gut, denn es vermag auf andere Art zu fesseln. Man steckt sofort drin und es ist vollkommen nachvollziehbar. Ich darf nicht zu viele Knallerbsen ziehen, sonst explodiert mein Kessel. Das könnte ein Dauerbrenner werden. Soweit ein Auszug meines Gesprächs mit Jörn Morisse aus dem Buch Zeit für Brettspiele. Insgesamt finden sich 16 Gesprächsprotokolle in dem im Ventil Verlag erschienenen Band. Jörn Morisse hat unter anderem Spieleautoren und Verleger, einen Vertriebsleiter, einen Illustrator, eine Redakteurin und einen Redakteur interviewt. Der schweizerische Journalist Sünes Ernst, Ex-Vorsitzender der Spiel des Jahres Jury, schreibt über das Buch: Die Lektüre vermittelt einen hervorragenden Eindruck von dem, welche Leidenschaften diese Szene verbinden und gleichzeitig stark machen. Es sind dies die gemeinsame Vorstellung über die kulturelle, zivilisatorische und soziale Bedeutung des klassischen Gesellschaftsspiels sowie dessen Anerkennung als wichtiges Freizeitmedium, ferner die unermüdliche Suche nach neuen Ideen, der Drang nach Austausch und entsprechenden Plattformen sowie das Festhalten an bestimmten Qualitätsstandards. Schreibt Sühnes Ernst auf infosperber.ch. Die Crew reist gemeinsam zum 9. Planeten. Das ist ein bemerkenswertes Kartenspiel mit einem bemerkenswert langen Titel. Aber auch deswegen bemerkenswert, weil es der Messehit Nummer 1 war in Essen auf den internationalen Spieltagen. Das Fachmagazin Fair Play hat dies mit seiner Scout-Aktion ermittelt. Es gibt bereits diverse Besprechungen zu diesem Spiel, online wie offline. Die Offline-Besprechung in der Spielbox habe ich selber geschrieben und ich verrate nicht zu viel. Die Crew reist gemeinsam zum neuen Planeten, kommt dort ziemlich gut weg. Andere Besprechungen, die ich gelesen habe, da gibt es immer so eine kleine Einschränkung, denn es gibt die Bemerkung, ein Spiel optimal für Leute, die Stichspiele mögen, die Stichspiele kennen, die mit Stichspielen groß geworden sind. Ist dies eine Einschränkung, die wirklich auf dieses Spiel zutrifft? Ich bin mir da nicht sicher. In Essen gab es eine Fachdiskussion der Spieleautorenzunft, wo es insbesondere darum ging, wie können Bibliotheken besser Spiele anbieten. Und ein Publikumsbeitrag sagte, er hätte in Österreich eine Software entwickelt. Damit könnte man die Beratung von Bibliotheken, zum Beispiel von Bibliotheken, verbessern. Da müsste nur eintippen, der Kunde mag Risiko und dann werden ihm die optimalen Spiele ausgespuckt von dieser Software. Ob es überhaupt ein Beratungsdefizit gibt oder ob man einfach mal mit Leuten spielen sollte, die Frage ist nochmal eine ganz andere. Aber an dieser Stelle dachte ich mir, nee, diese Software hilft sowieso niemandem. Denn erstens, wer Risiko sagt, der kennt scheinbar gar nicht besonders viele Spiele. Warum soll man aus dessen geringer Kenntnis von Spielen einen Tipp ableiten können? So intelligent kann keine Software sein. Zweitens, bloß weil ich eine Spieleart mag. Warum soll das heißen, dass ich jedes andere Spiel, das ich jetzt haben möchte, genauso anfühlen muss wie das erste, was ich bereits kenne? Das ist bei Romanen zum Beispiel anders oder bei Filmvorlieben. Wer Krimis mag, guckt auch weiterhin gerne Krimis. Man mag es, dass sich Sachen wiederholen. Ich kann Kniffeln nichts abgewinnen, aber Quicks finde ich großartig. Die meisten Stichspiele mag ich aller Wahrscheinlichkeit gar nicht. Ich kenne auch noch nicht mal alle. Aber es gibt ein paar, die finde ich grandios. Und jetzt kommt die Crew und ich finde auch dieses Spiel grandios. Aber es fühlt sich gar nicht in erster Linie an wie ein Stichspiel. Deswegen stellt sie diese Frage erst gar nicht. Entscheidend für das Spielgefühl ist etwas ganz anderes. Die Crew ist nämlich ein kooperatives Spiel. Und es gibt keine Spielform, die das gemeinsame Gesellschaftsspiel in der Gruppe beeinflusst, wie die Frage, ob ein Spiel kooperativ zu machen ist und welcher Form kooperativ. Es gibt zwei Typen. Erstens, es ist das Spiel mit dem Alpha-Spieler. De facto sind das kooperative Spiele, die eigentlich Ein-Personen-Spiele sind. Jedenfalls reicht es, wenn ein Spieler, der es am besten weiß oder so tut, als ob er es weiß, vorgibt, wo es lang geht. Solche Spiele können riesig Spaß machen, dann wenn die Gruppe stimmt, wenn alle am besten ein ähnliches Wissensniveau haben und es entsprechend das Spiel einbringen können. Bei Die Crew gibt es keinen Alpha-Spieler, sondern die Crew ist das kooperative Spiel mit dem anderen Element, mit dem potenziellen Omega-Spieler. Die Crew ist ein Kartenspiel, wo jeder seine eigenen Spielkarten hat. Die anderen dürfen nicht in die Karten reingucken und ich darf auch niemandem erzählen, was ich auf der Hand habe, denn es gibt ein Kommunikationsverbot. Wie gut wir in die Crew unsere Aufgaben lösen, hängt primär vom schlechtesten Spieler ab, vom Omega-Spieler. Wenn dort jemand sitzt, der wenig Talent hat, sich mit Stichspielen gar nicht auskennt, gar nicht weiß, worum es geht, die Gruppe kann eigentlich kaum besser sein als das, was dieser eine Spieler, diese eine Spielerin als Standard einbringt. Es ist nicht ganz so deutlich, weil die anderen Spieler können ihm ja nicht in die Karten gucken. Die Fehler werden nicht ganz so deutlich. Aber wenn man es nicht so gut kann, muss man schon relativ dickes Fell haben, immer derjenige zu sein, der die anderen daran hindert, wirklich Fortschritte bei diesem Spiel zu machen. Wer sich mit Stichspielen auskennt oder wenigstens rudimentäre Erinnerungen daran hat, dabei muss man meines Erachtens nicht unbedingt Kennerspieler sein, wer dies jedenfalls hat, der fühlt sich in die Crew sicherlich wohler, weil er kann dann schneller sich hineindenken in die Notwendigkeiten dieses rätselartigen Spieles. Wer sich damit gar nicht auskennt, fängt erstmal an, sich die Regeln anzueignen. Georgios Panagiotidis, den ich jetzt nochmal aus spielbar.com zitiere, sagt dazu, paradoxerweise verbringt die Anleitung zwar angemessen viel Zeit und Mühe, um Begriffe wie Stich, Bedienzwang oder Trumpf zu erläutern, aber sie verliert kein Wort darüber, worauf man achten muss, um gezielt die richtige Karte aus der Hand eines Mitspielers zu ziehen. Er fordert ganz offensichtlich mehr ein Tutorial statt einer Spielregel, einer Spielanleitung. Mich erinnert das an ein Erlebnis, das ich mal vor einigen Jahren auf einer Berghütte hatte. Dort hat man nicht viele Spiele dabei, eher ganz wenig, und in der Berghütte selber gibt es auch kaum etwas. Es gab dort Doppelkopfkarten. An unserem Nachbartisch war eine Gruppe, die einer Mitwandernden erklärte, wie Doppelkopf funktioniert. Sie machte dies ziemlich umständlich, wie ich fand, weil es wurden gar nicht die Spielregeln erklärt, sondern nach jedem Halbsatz Spielregel wurde schon im Detail erläutert, wie man in so einer Situation richtig reagieren muss, was man dann tut, was muss man dann taktisch oder strategisch an dieser Stelle tun. Das gehörte für die Leute an dem Nachttisch ganz offensichtlich mit zum Kern des Spiels Doppelkopf. Wahrscheinlich ein Grund dafür, dass ich das eigentlich nicht mag, weil es mehr ein Ritual, ein Sport ist, als dass man dort wirklich spielerisch sich hineindenken kann. Wir hatten das Spiel Abluchsen dabei und wir fragten an einem anderen Nachbartisch zwei Leute, die dort ein sehr traurig aussehendes Mensch ärgere dich nicht spielte, ob die nicht bei uns mitspielen möchten. Ich erklärte denen das Spiel und wir waren schon in der zweiten Partie, da war die Erklärung des Spiels Doppelkopf am Tisch Nummer 1 immer noch nicht abgeschlossen. Nein, mit Spielen muss man sofort beginnen können und ich finde, die Crew kann man auch sofort beginnen. Sie ist nicht so kompliziert, man braucht da kein Tutorial für und das Kennen von Wizard ist jetzt auch kein Geheimwissen. Die Crew besteht aus 50 Szenarien, also Aufgaben, die sehr behutsam einsetzen, deswegen ist es auch gar nicht schwierig, in dieses Spiel hineinzukommen und nach zu lernen und sich gemeinsam zu erarbeiten, wie die Herausforderungen dieses Stichspiels zu lösen sind. Es gibt zwar ein Kommunikationsverbot, das bezieht sich aber im engeren Sinne nur darauf, dass man niemandem anderen verraten darf, welche Karten man auf der Hand hat. Natürlich unterhält man sich trotzdem auch über dieses Spiel und zumindest hinterher kann man nochmal gemeinsam analysieren, wie es weitergeht. Natürlich, das ist kein Hau drauf Stichspiel, da wird nicht bei gelacht, sondern da wird gemeinsam gerätselt, wie es weiter vorwärts kommt. Dazu muss man keine sehr tiefe Spielkenntnis haben. Panagiotidis sagt in seiner klugen Besprechung, dass die Crew ein Kennerspiel sei. Ganz so weit würde ich nicht gehen. Er hat allerdings in der Hinsicht recht, dass ab einem gewissen Level, ab einem gewissen Szenario, Kennerspieler bei die Crew sicherlich überhaupt nicht unterfordert sind, sondern eine sehr knifflige Herausforderung für sich finden. Harry Potter Kampf um Hogwarts ähnelt dem Kartenspiel Die Crew in vielerlei Hinsicht. Es ist auch ein kooperatives Spiel mit einem potenziellen Omega-Spieler. Allerdings, schon bei Die Crew, kommt es nur sehr selten vor, dass sich jemand in die Rolle gedrängt fühlt. Und bei Harry Potter ist das nahezu ausgeschlossen. Denn dazu sind die taktischen Anforderungen zumindest in den ersten Runden zu seicht. Außerdem darf man miteinander reden. Bei Harry Potter gibt es sogar die Gefahr des Alpha-Spielers. Man hat zwar Handkarten, die man für sich hat, aber da man zumeist alle Karten zu Beginn des eigenen Zuges auf den Tisch legt, können einem die Mitspieler bei deren Abarbeiten in die Karten hineinreden. In der Praxis reden einem die Mitspieler sogar recht oft in den Ablauf hinein. Wenn wir einen Fehler machen, was in unseren Partien so ungefähr alle zwei Runden geschah. Harry Potter hat grundsätzlich keine komplizierten Regeln, aber man muss immer hochkonzentriert dabei sein. Wer an der Reihe ist, muss zuerst die Negativeffekte von ein, später auch zwei Karten dunkle Künste abarbeiten. Dann kommen die Negativeffekte der offenliegenden Bösewichte an die Reihe. Erst einer, dann zwei, dann drei. Manche Effekte gelten nur für den aktiven Spieler, manche für alle. Manche gelten die gesamte Runde und dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Positiveffekte haben die unterschiedlichen Rollen. Harry, Ron, Hermine und Neville. Und auch diese Positiveffekte werden schon mal gerne übersehen. Harry Potter ist ein ziemlich kleinteiliges Abarbeiten von Effekten. Dabei ist der Kernbestandteil der Deckbau durchaus interessant. Ähnlich wie bei Spielen wie Dominion ziehen wir Karten vom linken Stapel, spielen sie aus, legen sie auf den rechten Stapel, dann ziehen wir nach, mischen den Stapel und dieselben Karten kommen irgendwann wieder auf die Hand. Die Karten sorgen dafür, dass wir Blitze bekommen. Damit attackieren wir die Bösewichter, die jeweils eine festgefügte Zahl von Blitzen benötigen. Wenn alle Bösewichtskarten besiegt sind, haben wir gewonnen. Wir bekommen mittels anderer Karten Geld, um uns neue Spielkarten aus der Auslage zu kaufen. Manchmal können wir auf der Lebensleiste unser Herz auch wieder etwas nach vorne rücken. Falls unsere Lebensenergie in die andere Richtung mal auf Null sinkt, sind wir nicht tot, sondern nur betäubt. In der nächsten Runde können wir mit 10 Energiepunkten wieder voll durchstarten. Doof ist es nur, dass wir zur Strafe einen Macht der Böse-Marker auf eine Ortskarte legen müssen. Und wenn alle zum Szenario gehörenden Ortskarten komplett mit der Macht des Bösen belegt sind, haben wir verloren. Trotzdem sollte man mit seinen Vitalfunktionen sehr vorsichtig umgehen. Eigentlich ist das die eigentliche, wirkliche taktische Entscheidung in diesem Spiel. Karten erlauben einem Blitze im Tausch gegen Lebensenergie zu nehmen. Soll ich das machen? Keine Ahnung. Auf Blitze verzichten ist ähnlich schlimm wie Leben verlieren. Wir haben in unseren Runden erfolglos gerätselt, wie man diese Entscheidung berechenbar durchführt. Ich weiß noch nicht einmal, ob das wirklich möglich ist. Ansonsten verzichtet Harry Potter auf knifflige Entscheidungen. Der Deckbau ist pures Anhäufen von Karten. Entfernen darf man keine Karte. Und da man in jeder Runde gezwungen ist, immer sein Geld komplett auszugeben, sind die Entscheidungsmöglichkeiten bei jeweils 6 ausliegenden Karten gering. Überlegungen, taktisch klug Geld zu sparen, um später teure Karten zu erwerben, das gibt's hier nicht. Eine große Faszination übt das Spiel auf die Fans der Harry Potter Bücher und Filme aus. Das Spiel ist ein Legacy-Spiel. Wer eine Stufe geschafft hat, geht zum nächsten Level und darf eine kleine Schachtel öffnen, in der neues Spielmaterial ist. Das ist toll gemacht und auch die Organisation des Spiels mit dem dazugehörigen Ordnungssystem gefällt mir sehr gut und erlaubt einen schnellen Wiedereinstieg auf dem richtigen Level. Das ist klasse durchdacht und lässt auch die kleinen Ungereimtheiten in der Spielanleitung vergessen. Ernüchtert mussten die Potter-Fans aber feststellen, dass die Hoffnung, man könne die Geschichte der Bücher gewissermaßen spielerisch nacherleben, sich eigentlich nicht richtig erfüllt, sondern es wirkt ziemlich willkürlich, wie hier Personen und Karten in das Spiel eingefügt werden. Wirklich Legacy kann man das auch nicht bezeichnen. Die Bösewichter werden mit jeder Stufe mehr. Auf Quirinius Quirrell folgen Tom Riddle, der Basilisk und im Spiel 5 dann auch Lord Voldemort. Doch leider kann sich das Spiel nicht daran erinnern, dass ein Bösewicht längst besiegt ist. Er taucht einfach in jeder Partie erneut auf. Eigentlich wirkt jedes neue Szenario nur wie eine quantitative Anhäufung von Material. Auch dass in Spiel 4 Würfel dazukommen, bedeutet keine substanziellen Änderungen. Das Spiel wird nur quantitativ größer. Einen tatsächlichen Qualitätsgewinn vermisse ich. Das Kartendeck wird extrem dick. Nichts wird rausgenommen. Die dunklen Künste werden mehr, genauso wie die Bösewichter, von denen nachher sogar 3 gleichzeitig besiegt werden müssen. Zu gewinnen wird immer schwerer, sehr, sehr schwer sogar. Und die positiven Effekte, also unsere eigenen Fähigkeiten, halten dem nicht wirklich stand. Sie sind in dem viel zu dicken Kartendeck oft unerreichbar versteckt. Laut Spielregel muss man eine Partie wiederholen, wenn man nicht gewinnen kann. Wenn Harry Potter gut läuft, gewinnt man in den Anfangsszenarien 1 und 2 sehr einfach und ab dann entweder sehr knapp oder sehr knapp nicht. Nach einer solchen knappen Niederlage wollte niemand in unserer Runde die Partie wiederholen. Was soll denn da noch Spannendes passieren, lautete die Frage. Ganz offensichtlich ist es hier nicht in erster Linie der Spielablauf, der einen durch die Partien trägt, sondern die für ein Lizenzspiel weit überdurchschnittlich gut aufbereitete Thematik und die Spannung auf das, was inhaltlich noch kommen mag. Regelwidrig haben wir die Schachtel für das nächste Level geöffnet. Wenn Harry Potter schlecht läuft, steht schon nach 15 Minuten fest, dass man eigentlich gar keine Chance hat. Trotzdem haben wir diszipliniert bis zum Ende weitere knapp 60 Minuten durchgehalten. Wirklich durchgehalten. Denn Spaß machte das jetzt nicht. Ein 100%ig seriöses Urteil über Harry Potter will ich nicht fällen. Der Anspruch an einen Brettspielkritiker, ein Spiel in möglichst unterschiedlichen Gruppen auszuprobieren, lässt sich bei Legacy-Spielen kaum erfüllen und das gilt auch hier. Nehmt meine skeptischen Anmerkungen also als eine sehr subjektive Einschätzung von mir, noch subjektiver als das, was ich hier normalerweise erzähle. Das war die 8. Ausgabe des Brettspiel-Podcasts. Danke fürs Zuhören.